predige heute Morgen über Epheser Kapitel 4, Vers 1 bis 6. Epheserbrief Kapitel 4, Vers 1 bis 6. Er wurde von einem Zuchthäusler geschrieben, nämlich von dem Paulus, der gerade wieder mal im Zuchthaus saß in Rom, an eine Gemeinde in Ephesus. Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, würdig der Berufung zu wandeln, durch die ihr berufen worden seid. Mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragend. Bemüht, die Einheit des Geistes durch das Band des Friedens zu bewahren. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, zu einer Hoffnung. Vermöge eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen und bei allen und in allen ist. Hier taucht dreimal das Wort Mut auf. Ich weiß nicht, wer von uns irgendwann schon mal eine Mutprobe ablegen musste. Für manche Kinder geschieht das im Sommer, wenn sie zum ersten Mal auf das 5-Meter-Brett steigen und dann dort hinunterspringen. Oder für einen anderen vielleicht, wenn er irgendwo einen Kirchturm oder ein Denkmal besichtigen will, so ein ganz hohes. Und so die letzten 10 oder 20 Metern kann man nur mit einer freistehenden Leiter überbrücken, ohne Geländer rechts und links. Das ist eine ziemliche Mutprobe, wieder hochzuklettern, um oben die Aussicht zu genießen oder was es da gibt. Oder eine Mutprobe ganz anderer Art, wenn jemand sich mit einem verkracht hat. Und dann hat er gebetet und nach einiger Zeit oder einigen Jahren wird er bereit, dahin zu gehen, um einen neuen Kontakt anzuknüpfen und die Sache aus der Welt zu räumen, ist auch eine Mutprobe ganz anderer Art. Oder ein Skifahrer, der gerade so ein bisschen Skifahren gelernt hat und dann mit auf einen Hang hochgenommen wird, es um eine lange Abfahrt geht und er gar nicht genau weiß, ob er da richtig runterkommt, es erfordert auch Mut. Mut bedeutet eigentlich, dass ich meine Willenskraft einsetze, um Dinge auszuprobieren, die bisher jenseits meiner Erfahrung waren. Für Dinge, die ich schon dauernd tue, brauche ich wenig Mut. Das ist zur Erfahrung geworden. Aber Dinge, die etwas außerhalb meiner Erfahrung liegen, dazu kann ich Mut gebrauchen. Und hier werden drei Formen von Mut angeboten zu einer Mutprobe, die eigentlich ziemlich unbekannt sind. Die meisten würden sogar sagen, wenn man das praktiziert, was hier genannt wird, fehlt einem der Mut. Da geht es nämlich darum, sanft Demut zu üben und Sanftmut und Langmut. Drei Formen von Mut. Demut, Sanftmut und Langmut im Namen Jesu. Die Frage, ob wir so eine Mutprobe möchten oder auch bestehen würden. Demut war ein Wort, das im Griechentum für die Sklaven verwendet wurde. Ein Sklave hat demütig zu sein, unterwürfig und nichts zu melden. Das Wort in einem positiven Sinn hat zum ersten Mal Christus aufgegriffen, als er sagte, ich bin demütig und von Herzen sanftmütig. Ich bin demütig und von Herzen sanftmütig. Das sagte jemand, von dem in der Bibel steht, dass durch ihn die Welt geschaffen wurde. Die Bibel sagt, dass die Welt durch diesen Sohn Gottes geschaffen wurde, im Auftrag des Vaters. Und dieser Schöpfer sagt, ich bin demütig. Was bedeutet das? Demut bedeutet Mut zum Dienen, sich beugen und dienen. Wir wissen, dass der Zinzendorf, ein deutscher Fürst, der eigentlich auch der Begründer der protestantischen Weltmission wurde, dass dieser Mann einmal in jungen Jahren vor einem Christusbild stand und da stand unten drunter, das tat ich für dich, was tust du für mich? Da hat er darüber nachgedacht, was Christus für ihn getan hat, dass dieser vollkommene Sohn Gottes den Weg an diesen Schandpfahl am Kreuz ging und sich dort hinrichten ließ, damit er ewiges Leben bekommt. Und da hat er sich geschämt, weil er bisher wenig für Jesus getan hatte, und hat sich einfach vorgenommen, in seinem Leben Jesus Christus zu dienen und ihm zur Verfügung zu stehen. Und die Spuren seines Lebens dauern noch heute an, die Segensspuren, obwohl er schon lange tot ist. Demut ist Mut, sich zu beugen und zu dienen. Das Gegenteil von Demut wäre Hochmut oder Stolz. Ich las von einem Farmer, der sagte, er hatte da so eine Reihe von Bäumen, die waren fantastisch gewachsen, sie hatten nur einen entscheidenden Nachteil, sie waren nicht elastisch genug. Und als dann im Winter doch ziemlich viel Schnee kam und auch noch ein Sturm dazu, sind sie fast alle abgebrochen, weil sie sich nicht beugen konnten, die waren zu steif. Und deshalb sind sie abgebrochen. Das heißt, dieses Beugen kann durchaus ein ganz großer Segen sein im Leben eines Menschen. So wie es für diese Bäume auch ein Segen gewesen wäre, wenn sie es getan hätten oder hätten tun können. Der Nietzsche, ein deutscher Philosoph, schimpfte auf die Christen mit scharfer Zunge und sagte, sie vertreten eine Sklavenmoral. Das sind Untermenschen, die reden dauernd von dienen. Wir wollen nicht dienen, wir wollen herrschen. Er war eigentlich der Wegbereiter dieser deutschen Herrenrasse, die dann später versuchte, ein deutscher Staatsmann zu züchten. Demut, Mut zum Dienen und sich zu beugen. Zweiter Mut ist Sanftmut. Der wurde im Griechentum verwendet, dieser Begriff für Tiere, die ihrem Herrn gehorchen. Die waren sanftmütig. Wenn ein Tier auf den Ruf seines Herrn reagiert und das tut, was ihm gesagt wird, bezeichnete man das mit Sanftmut. Das heißt, sich einspannen lassen und einordnen. So ein Tier, was den Willen seines Herrn tut, muss ja seine Triebe und Leidenschaften unter Kontrolle halten. Wenn zum Beispiel ein Hund irgendwo hier im Feld läuft und gerufen wird von seinem Herrn, muss er sofort kommen, wenn es ein richtiger, dressierter Hund ist. Selbst wenn da vorne irgendwo die Spur eines Hasen wäre, der er gerne hinterhergehen würde. Sanftmut hieß, sich einfügen und einbringen und Triebe und Leidenschaften kontrollieren. Sanftmut hieße auch nicht unangebracht aufbrausen. Ich habe früher öfters auf dem Bau gearbeitet in meinem Studium und erinnere mich an ein Grundstück, wo wir gearbeitet haben. Da hatte der Nachbar eine Garage gebaut, die war 4 Zentimeter über die Grundstücksgrenze hinaus geraten. Es war nicht seine Schuld, sondern die der Bauarbeiter. Und jetzt war die Frage, bleibt diese Garage stehen oder wird sie abgerissen? Und der Nachbar bestand darauf, dass sie abgerissen wird und dann wieder 4 Zentimeter zurückgebaut wird. Kann ich sehr gut verstehen, aber ich versetze mich jetzt mal in die Lage dieser zwei Nachbarn, die dann nebeneinander wohnen. Was es bedeutet, wenn ihr nebeneinander wohnen, damit anfängt, dass einer dem anderen sagt, du musst deine Garage abreißen. Ich weiß nicht, ich habe die hinterher nie wieder gesehen, diese Leute. Ich weiß nicht, wie die sich fühlen, ob die heute miteinander gut auskommen oder ob da diese 4 Zentimeter in das Leben von jedem wie ein Balken hineinragen, in diese Nachbarschaft. Sanftmut hieße, nicht aufbrausen und vielleicht auch vergeben lernen. Es könnte ja sein, dass man einem anderen etwas vergibt, wo man einen kleinen Nachteil einstecken muss. Aber vielleicht wird dieser kleine Nachteil durch viele andere Vorteile aufgewogen. Vergeben bedeutet, dass derjenige, der dem anderen vergibt, die Rechnung bezahlen muss, zumindest manchmal. Aber vielleicht hat er Vorteile, weil einfach Gottes Frieden in seinem Herzen sein kann. Mancher kämpft Prozesse durch Jahre hindurch durch und verteidigt sein Recht, aber seine Gesundheit geht kaputt. Vielleicht hat er hinterher ein paar Mark rausgeholt bei der Sache, aber die hat er als Arztrechnung schon lange wieder bezahlt. Möglicherweise. Sanftmut würde bedeuten, sich einzufügen, so wie ein Tier auf seinen Herrn hört, und auch vergeben lernen. Und die dritte Form ist Langmut. Das ist ein Mut, der nicht aufgibt, der durchhält. Eine Geisteshaltung, die bis zum Ziel kommt, trotz Enttäuschung, trotz Beleidigung, trotz Schwierigkeiten. Ich las gerade ein paar Worte von einem schon lange verstorbenen Missionar, Hudson Taylor, der in China gewirkt hatte. Und er hatte vor seinem Tod noch erleben dürfen, er hatte 40 Jahre lang für eine Provinz gebetet, die völlig verschlossen war für das Evangelium, da durfte kein Missionar hinein. Er hatte 40 Jahre darum gebetet, dass doch es möglich wäre, dort das Evangelium zu verkündigen. Und er durfte vor seinem Tod noch erleben, dass diese Provinz geöffnet wurde und er selbst dort noch das Evangelium predigen konnte und erleben durfte, wie Menschen zum Glauben kamen. 40 Jahre beten für eine Sache erfordert einmal ein klares Ziel, Unsere Gebete leiden oft darunter, dass wir keine klaren Ziele haben. Wir machen so wie Reißnägel beten, so stecken da irgend so ein Reißnägelchen rein und dort eines und dort eines und dort eines. Hinterher wissen wir oft selber nicht mehr genau, wo wir eigentlich was angebetet haben. Er hatte einige klare Ziele und hat sie sich von Gott geben lassen und für diese Ziele viele Jahre hindurch gebetet mit langem Mut, ohne sich enttäuschen lassen zu lassen durch den Widerstand und die Verschlossenheit. Die Frage, ob Jesus uns hilft, diese Form von Mut zu lernen, Demut, sich beugen und dienen, Sanftmut, sich einordnen und vergeben, Langmut, durchhalten, auch dann, wenn es schwierig ist. Gerade auch junge Menschen brechen so oft ihren Beruf ab, weil Schwierigkeiten kommen, die Ausbildung. Sie verändern sie, weil sie unsicher werden. Bin ich wirklich auf dem richtigen Weg? Langmut ist sicher eine christliche Tugend, einfach ein Ziel zu haben und dann durchzuhalten. Auch wenn Schwierigkeiten kommen, dabei zu bleiben. Ja, und dann heißt es hier, es ginge darum, würdig der Berufung zu wandeln mit diesen drei Mutproben. Würdig der Berufung zu wandeln. Wir sind berufen zum ewigen Leben. Wir sind aber auch berufen zum Dienst und zum Segen. Ein Christ ist nicht nur ein Mensch, der weiß, dass er das ewige Leben hat, das heißt eine ewige, wunderbare Gemeinschaft mit Gott, sondern dass er heute schon ein Segen sein soll. Christsein ist kein Selbstzweck, sondern ein Mittel zum Zweck. Es ist nur die Frage, was ist der Zweck? Der Zweck ist die Ehre Gottes. Jeder Christ ist dazu Christ geworden, nicht nur um ewiges Leben zu haben und die Liebe Gottes zu erfahren, sondern um zur Ehre Gottes zu leben. Und von diesem Hudson Taylor las ich noch ein paar andere Sprüche. In einem sagt er ungefähr, in einer Not geht es nicht in erster Linie darum, dass ich möglichst schnell herauskomme, sondern dass ich in dieser Not das lerne, was Gott mir beibringen möchte, um ihn dort zu ehren. Würdig der Berufung wandeln? Ja, ist die Frage, was ist würdig? Jesus hat sein ganzes Leben gegeben für mich und ist die Frage, ob ich ihm mein Leben auch ganz anvertraue. Nicht nur für die Ewigkeit, sondern heute schon, um zu fragen, was hast du vor mit mir und das zu tun? Christsein erfordert Mut, auch um seine Zeit ihm anzuvertrauen. Und dann heißt es hier, dass die Liebe eine große Rolle spielt. Mit Langmut einander in Liebe ertragend. Liebe, griechisch Agape, ist die Liebe Gottes, die ein unüberwindliches Wohlwollen hat für jeden unter uns, die immer unser Bestes will. Und das ist die Frage, ob diese Liebe, die das Beste will für den anderen und für uns selbst, in uns durchdringen kann. Diese Liebe Gottes, Agape Theou. Die Liebe, die wir untereinander haben, ist immer auf Geben und Nehmen ausgerichtet oder auf Haben wollen manchmal sogar, während die Liebe Gottes ein unüberwindbares Wohlwollen ist für jeden unter uns. Und wenn diese Liebe sich entfaltet, dann ist es Jesus, der durch uns hindurch wirkt. Ich hatte vor Jahren mal dieses Beispiel des Handschuhs gebraucht. Ein Handschuh alleine kann sich nicht bewegen, aber wenn eine Hand drinsteckt, kann der Handschuh in Bewegung geraten und all das mitmachen, was die Hand tut. Jesus sagte mal, ohne mich könnt ihr nichts tun. Das heißt, ihr seid ohne mich so wie Handschuhe vor Gott. Ihr könnt zwar viel tun, aber nichts zur Ehre Gottes. Aber wenn ich in euer Leben hineinkomme, kann ich euch einsetzen, sodass Gottes Ehre durch euch geschieht in Liebe. Und dann geht es hier um Frieden, der dabei entsteht, die Einheit des Geistes durch das Band des Friedens zu bewahren. Frieden bedeutet ja nicht Waffenstillstand in der Bibel, das ist viel zu wenig. Waffenstillstand ist nur Ruhe. Frieden in der Bibel bedeutet immer Harmonie. Und da ist es gut, wenn Demut da ist, Sanftmut und Langmut und diese Liebe Gottes, wird auch Frieden da sein. Weil nicht mehr die einzelnen Personen im Vordergrund stehen, sondern Gott im Vordergrund steht und er diesen Frieden ermöglicht. Einheit durch das Band des Friedens. Könnte man auch hier bei den Bläsern oder Sängern drüber nachdenken, was sie gemeinsam haben. Wenn es gut ist, haben sie gemeinsam die Harmonie. Das ist eine Einheit in der Vielfalt oder Vielheit. Sonst hätte man ja auch einen Bläser mitbringen können, hätte den hier hingestellt und er hätte uns was vorgeblasen. Es wäre dann nur einer, der hätte mit sich keinen Streit gekriegt. Aber eine Harmonie von vielen ist viel schöner. Sie haben gemeinsam dieselben Noten. Sie haben gemeinsam denselben Dirigenten. Sie haben gemeinsam dieselbe Tonart. Sie haben gemeinsam denselben Einsatz. Das ist alles gemeinsam. Und wenn es gemeinsam ist, ist das eine gute Voraussetzung für Harmonie, das heißt für Frieden. Aber persönlich hat der Einzelne vieles. Persönlich, er muss zum Beispiel üben, damit sein Ton eine richtige Qualität hat und nicht so ein Viertelton zu tief ist oder ein Achtel zu hoch. Oder nicht nur nach Blech klingt, sondern nach einer Ausdruckskraft hat. Er muss üben und er muss sich einfügen. Er muss immer dann reagieren, wenn es von ihm erwartet wird, einsetzen oder auch aufhören. In einem Chor kann sich keiner persönlich profilieren. Er kann sich höchstens dadurch profilieren, dass er die anderen fördert. Nicht dadurch, dass er versucht, ein Star zu werden, der andere übertönt. Das ist ein Bild für Harmonie, Harmonie als Einheit in der Vielheit. Und genauso ist es bei einer Gemeinde auch. Wenn ein Christ nur Gottesdienstbesucher ist, ist er viel zu wenig. Sondern es geht darum, dass er versteht, dass er als Christ zu einer Gemeinschaft von Christen gehört und mit ihnen gemeinsam leben lernt. Leben lernen heißt nicht, dass man sich täglich besucht, aber dass man zumindest mit einem oder zwei in Kontakt aufnimmt, um sie persönlich zu kennen und mit ihnen oder für sie zu beten und vielleicht auch zusammenzuarbeiten. Die Frage, was fördert Gemeinschaft unter uns, ist sicher ganz wichtig. Einheit in der Vielheit, wobei hier steht, dass wir einander in Liebe ertragen. Da steht nicht tragen da, das klinge viel positiver, sondern ertragen. Allerdings steht da auch stützen, je nachdem, wie man das übersetzt, einander in Liebe stützen und ertragen. Das finde ich wichtig. Jeder, der heute Morgen hier ist, hat viele fantastische Eigenschaften, die er sehr gut einsetzen kann. Und er hat einige, die ihm selbst nicht gefallen. Und wenn sie ihm selbst nicht gefallen, steht er mit sich selbst etwas im Clinch an dieser Stelle. Und wenn er in eine Gemeinschaft mit anderen hineinkommt, müssen die anderen auch mit dieser Eigenschaft fertig werden. Und nicht nur sagen, geh weg, dann sind wir endlich wieder in Ruhe untereinander. Wie können wir uns in Liebe ertragen, wenn der eine für den Wehrdienst ist und der andere für die Friedensbewegung? Wenn einer als älterer Mensch sehr konservativ ist und ein junger Mensch alle Formen lockern möchte, um ganz anders zu leben. Wenn der eine als Christ sagt, ich besuche einen Tanzkurs und der andere sagt, Tanzen ist nicht gut für dich oder für uns überhaupt. Wenn es verschiedene theologische Meinungen gibt in einer Gemeinde und trotzdem alle Leute, die diese Meinungen vertreten, Christen sind. Das ist gar nicht so einfach, die Einheit zu bewahren. Oder wenn verschiedene soziale Schichten sind. Wenn man die Autos betrachtet, die hier auf unserem Parkplatz stehen, haben einige über 100 PS und die anderen unter 50. Und dann nicht neidisch zu werden auf einen, der weit über 100 PS mitbringt, sondern zu sagen, der ist auch ein Christ und wir freuen uns, dass ihm das möglich ist. Das ist sicher sehr gut. Die Einheit durch das Band des Friedens zu bewahren. Wenn man viele Stangen nimmt und sie zusammenbindet, ist dieses Bündel viel widerstandsfähiger als jede einzelne Stange. Diese Stangen müssen nicht unbedingt gleich lang sein, nicht unbedingt gleich dick. Aber wenn sie verbunden sind, haben sie eine Einheit, die stärker ist als die einzelne Stange. Ein Freund von mir ist auch Pastor in einer Gemeinde und erzählte, wie ein Chor dort gesungen hat. Und zwischendrin hat einer von diesem Chor erzählt, wie er zum Glauben kam an Jesus. Und was er so sagte, hatte alles nicht richtig Hand und Fuß. Es war sicher nicht falsch, aber es war sehr schlecht ausgedrückt und war eigentlich nicht gut. Aber dieser Freund sagte, was mich beeindruckte, war dann, wie der Chor auf diesen Sprecher reagierte. Es war ja eigentlich eine Blamage für sie. Aber sie haben ihn ganz liebevoll aufgenommen, haben ihn nicht schief angeguckt. Schade, dass wir den genommen haben heute. Hätte ja ein anderes besser gemacht. Sie haben ihn ganz liebevoll wieder in diesen Kreis aufgenommen und mit ihm weitergesungen. Und er sagte, das eigentliche Zeugnis war nicht das, was dieser junge Mann gesagt hat, sondern wie die anderen auf ihn reagiert haben. Das war das Zeugnis für Gott. Und es wäre auch schön, auch bei Bläsern oder Singen, wenn es nicht nur darum geht, zu sagen, wir haben den Satz von Bach oder von irgendjemand anders gespielt oder gesungen, sondern wir freuen uns, dass wir Jesus Christus kennen und möchten durch unsere Gemeinschaft ihn ausdrücken. Hier taucht 7-mal das Wort eins auf. Ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe und ein Gott und Vater. Es geht immer um Einheit. Ein Leib zu sein, ist das Bild der Gemeinde, dass jemand nicht nur ein Hausbibelgeist-Denken hat oder ein Posaunenchor-Denken, sondern ein Gemeindedenken, dass er weiß, ich gehöre zu einer Gemeinschaft von Christen. Und ich würde zum Beispiel gerne noch mehr Christen an unserem Ort kennenlernen, in dieser Gemeinde. Ein Leib, ein Geist. Geist könnte man in diesem Fall jetzt mal bildlich gesprochen auch mit Atem vergleichen. Das hebräische Wort Ruach heißt sowohl Geist wie auch Atem. Ich atme ständig und Sie wahrscheinlich auch, sonst würden Sie nicht hier sitzen. Ich nehme Sauerstoff auf und er erreicht in 8 Sekunden mein Gehirn und in 18 Sekunden meine Füße durch mein Blut hindurch und kommt wieder zurück zum Herzen. Und so möchte der Geist Gottes, der in jedem Christen, der Jesus Christus im Herzen hat, wohnt, seine Gemeinde sozusagen mit göttlichem Sauerstoff durchdringen, damit sie sinnvoll arbeiten können und einsatzfähig sind, denn ohne diesen Sauerstoff würden die Zellen absterben und faulen. Ein Leib und ein Geist und eine Hoffnung. Was ist die Hoffnung der Christen? Sicher nicht, dass keine Raketen mit Atomsprengköpfen verschossen werden. Das ist zwar auch eine Hoffnung, sondern die Hoffnung ist das ewige Leben. Und das ist für jeden gleich. Eine Hoffnung. Ein Herr. Christen sind Leute, die sich von Jesus Christus als Herrn führen lassen im Leben. Das älteste Glaubensbekenntnis der Bibel besteht aus einem Satz. Jesus Christus ist der Herr. Das war alles. Jesus Christus ist der Herr. Es wäre gut, wenn jeder fragen würde, kann ich das sagen? Jesus Christus ist der Herr, nämlich in meinem Leben. Ein Herr, ein Glaube. Wir haben heute kein Glaubensbekenntnis gesprochen hier. Kann man auch mal tun. Es gibt verschiedene Glaubensbekenntnisse. So eins, wie wir es sprechen. Eines, wie ich es eben sagte, Jesus Christus ist der Herr. Oder eines in der orthodoxen Kirche oder eins in der ganz anderen Kirche. Das ist ganz verschieden, ist nicht so schlimm, nicht so wichtig. Glauben bedeutet absolutes Vertrauen zu Jesus Christus. Und darum geht es, ob ich ihm unbedingt vertraue, nicht nur, wie ich das formulieren würde in irgendwelchen guten Sätzen, sondern dass ich ihm vertraue im Leben. Ein Glaube, eine Taufe. Die Taufe geschah ursprünglich wahrscheinlich von Erwachsenen oder Jugendlichen, vielleicht auch einige Kinder dabei, das wissen wir nicht. Bei der Taufe wurde ein Bekenntnis zu Gott abgelegt, zu Jesus Christus, zum Heiligen Geist oder im Heiligen Geist zu Gott und zu Jesus Christus. Dieser Charakter ist unserer Säuglingstaufe abhanden gekommen, weil so ein Säugling kein Bekenntnis ablegen kann. Und mancher bleibt zwar dann Protestant im Lauf seines Lebens, aber ohne Bekenntnis zu Jesus. Und deshalb eigentlich ohne Verbindung mit Gott. Das müssen wir wahrscheinlich neu entdecken, dieses Bekenntnis, zu dem uns die Taufe ermutigt, uns zu bekennen zu Gott, dem Herrn in Jesus Christus. Und dann heißt es ein Vater. Vater war etwas ganz Neues. Die Juden kannten Gott nur als Schöpfer und als Chef, so eine absolute Majestät in ziemlicher Entfernung, der man sich nur gebückt nähern konnte. Das war so ungefähr die Vorstellung zur Zeit Jesu. Und er sprach von Gott als seinem Vater, ganz unverkrampft, vertrauensvoll und ganz nah. Da waren sie entsetzt und sagten, der lästert Gott, wie kann Gott unser Vater sein? Der ist doch unsere Majestät, der man sich kaum nahen darf. Vater als Inbegriff der Liebe und von dem heißt es, er ist über allen, durch alle und in allen. Das heißt, er übt Gewalt aus und Macht und er kann führen, nicht nur bei Christen, sondern auch bei solchen, die ihn gar nicht kennen. Ich hatte gerade von einer Tagung auf dem Rückweg eine Gemeindekrankenschwester mitgenommen über eine längere Strecke. Und sie besucht so Kranke und spritzt sie und versorgt sie in ihrer Gemeinde dort. Und da kam sie in einen Nachbarort, wo sie auch im Einsatz war. Und da haben Kinder, die sie kannten, Polizei gespielt. Sind auf die Straße gegangen, haben ihr Auto angehalten und hat gefragt, na, habe ich was falsch gemacht? Ja, sie haben was falsch gemacht, sie müssen jetzt als Strafe da auf diesen Hof fahren. Und wenn sie da drauf fahren, dann dürfen sie weiterfahren. Gut, sie hat mitgespielt, ist auf diesen Hof gefahren, um den Kindern eine Freude zu machen. Und als sie dem Hof war, fiel ihr vor lauter Schreck ein. Oh, hier in diesem Haus wohnt ja ein alter Mann, den hätte ich heute spritzen sollen. Das hätte ich glatt vergessen, wenn die Kinder mich nicht auf diesen Hof geschickt hätten. Vielen Dank, lieber Herr, für die Kinder und ihr Spiel auf der Straße. Und da hat sie diesen alten Mann gespritzt und dann ist sie weitergefahren. Das Bild der Harmonie, gerade bei Bläsern und Sängern, war Einheit in der Vielheit oder in der Vielfalt. Und das sollten wir vielleicht mitnehmen. Das Bild der Harmonie Gottes ist Einheit in der Vielfalt. Er kann jeden gebrauchen. Er macht aus uns keine Uniformträger, die alle gleich aussehen, sondern er entfaltet die Eigenart von jedem so, wie das zu seinem eigenen Besten ist und so, dass er die Liebe Gottes dabei spürt und weitergibt. Herr Jesus Christus, du weißt, dass wir alle vor Mutproben etwas Angst haben, weil der Neues auf uns zukommt. Und auch diese drei Begriffe Demut, Sanftmut und Langmut sind uns eigentlich ziemlich fremd. Danke, dass du uns aber nicht fremd bist und deshalb kannst du auch das in uns verwirklichen, was dich ehrt. Schenke bitte, dass es geschieht, dass der Einzelne spürt, wie du sein Leben zum Besten entfaltest und uns auch untereinander verbindest. Amen.